Ich habe da diese Bücher, die schauen mich an, 20 Augenpaare schauen mich an und sagen, guck doch mal.
Das Verb lesen duldet keinen Imperativ. Eine Abneigung, die es mit ein paar anderen teilt. Dem Verb lieben, dem Verb träumen. Daniel Pönack.
Jeder Leser, jede Leserin muss ständig wählen. Wir sind immer von Neuem damit beschäftigt, uns zu entscheiden, denn der Markt der Möglichkeiten ist einfach zu groß. Spätestens seit Jorge Luis Borges Fantasie von dem Universum, das andere die Bibliothek nennen, stellen wir uns diese mit ihm vor.
Zusammengesetzt aus einer unbestimmten, vielleicht unendlichen Zahl aus sechseckigen Galerien.
Sie wird fortdauern, wenn die Gattung Mensch erlöschen wird.
Erleuchtet, einsam, unendlich, vollkommen, unbeweglich, gewappnet mit kostbaren Bänden, nutzlos, unverweslich, geheim.
Aber solange es die Gattung Mensch noch gibt, werden wir Leserinnen und Leser uns in diesem Universum bewegen und Entscheidungen treffen müssen. Auf unserer Reise durch das Land des Lesens geht es heute ausschließlich um das Vergnügen an der sogenannten schönen Literatur, Romane, Gedichte, Biografien. Und darum, herauszufinden, ob ein Buch wirklich eine Einheit ist. Alles steht so und nicht anders da. Aber liest nicht letzten Endes jeder trotzdem sein ganz eigenes Buch? Die Magie der Verwandlung lässt uns staunen. Laute, Silben werden zu Begriffen. Begriffe zu Bildern im Kopf, Striche und Punkte zu Menschen, Landschaften, Gefühlen.
Also wenn ich einen Text etwa mit den Augen erfasse, dann wissen wir so etwa, dass wir zunächst Schriftzeichen und dann Schriftzeichengruppen, Silben und dann einzelne Worte erfassen und dann ganze Satzglieder und Satzteile. Das sind Vorgänge, die spielen sich in kürzester Zeit, etwa zwischen 20 und 80 Millisekunden und fast unbewusst. Wenn sozusagen bestimmte visuelle Geschehnisse da registriert worden sind, dann überhaupt erst beginnt so etwas wie eine syntaktische Entschlüsselung des Satzes und dann erst eine semantische Füllung dieses syntaktischen Rasters. Das sind Vorgänge, die etwa in einer Halbsekunde ablaufen.
Dass sich Wissenschaftler darum bemühen, die Verwandlung von Lauten und Zeichen in Begriffe und innere Bilder zu enträtseln, entzaubert diese Verwandlung nicht. Dietrich Mathy, Germanist und Philosoph, geht den Lesevorgang zwar methodisch an, aber wer ihm zuhört, spürt, hier geht es um die Magie des Verstehens. Was passiert da beim Hören, Lesen, Sprechen?
Also ich gehe ganz gern, wenn ich solche Fragen beantworte, von der Etymologie aus, nicht? Und Lesen, das kommt ja von legere lateinisch, ligere. Griechisch ist das legein und legistai. Und legere hat nun sehr vielschichtige Bedeutungen. Einmal heißt legere so viel wie sammeln. Aufsammeln, auflesen, versammeln auch. Und dann gibt es als zweite Bedeutung das Vorlesen. Und im Griechischen dieses legein, legistai hat noch eine dritte Bedeutung. Und das heißt so viel wie irgendwo herumtragen etwas und dann liegen lassen, vorliegen lassen. Und dieses Vorliegen lassen ist ein Aspekt, der mich also besonders auch mit der Literatur verbindet, weil ich während des Lesens diese fiktive Welt in mir vorliegen lasse. Ich kann also diese Welt erfassen, indem ich sie in mir vorliegen lasse, über die Vorstellung, Fantasie, Einbildungskraft, Imagination eben.
Ja, es ist ein Ausflug in eine andere Welt. Man kann abspannen, man erlebt Abenteuer, die man so nicht erleben würde. Es ist eine ganz andere Parallelwelt, in die man da schlüpft. Lesen bedeutet für mich, es ist nicht ganz so wichtig wie Essen und Trinken, aber an dritter Stelle kommt es dann doch bei mir.
Das ist für mich einfach Eintauchen in fremde Welten. Ich kann mich in andere Länder, in anderen Ländern wiederfinden oder in anderen Zeiten und das gefällt mir.
Menschen, die Hände voll mit neu erworbenen Schätzen an einem Samstagnachmittag in einem mehrstöckigen Supermarkt der Bücher. Übrigens, Männer ließen sich nur höchst ungern befragen. Vorsicht scheint geboten, denn sobald ein Leser, eine Leserin über das Lesen, das Warum lesen oder auch über ein Buch spricht, kommt offenbar immer ein Stück des eigenen Inneren zum Vorschein. Das passiert auch Profilesern wie Wilfried Schöller.
Ich bin in einem fast menschenleeren Gegend, früher hätte man gesagt, auf der Einöde groß geworden. Und da gab es wenige Gefährten nur und die meisten Gefährten waren Bücher. Das hat mir einen Raum verschafft, einen unendlichen Raum, der in der Lebenspraxis nicht vorhanden war. Und ich habe das Projekt verfolgt, als ich Kind war. Ich müsste aus allen Büchern eine Art Enzyklopädie des Lebens erschreiben. Und ich habe viele tausend Seiten exzerpiert aus Büchern, um mein eigenes Buch des Lebens zusammenzustellen. Also ich habe mich da gründlich getäuscht über die Möglichkeit, so etwas herzustellen. Aber wenn es möglich gewesen wäre, dann hätte sich ergeben, alphabetisch geordnet, ein komplettes Wissen über das Leben, das wie eine Art Schutzpanzer um einen herum gewesen wäre und man hätte mit diesem Schutzpanzer der Buchstaben alle Gefährdungen, Anfechtungen und Schwierigkeiten des Lebens überstanden. Man hätte überall seinen Zettel rausgeholt und hätte gesagt, Schwierigkeit A, dafür haben wir dieses Wappenschild, das heißt dieses Zitat.
Die schöne Literatur, so beschreibt es Wilfried Schöller, hält, wenn auch manchmal versteckt, Lösungen bereit. Und je brillanter die Bücher, umso stärker die Suggestion, dass das Leben gelingt.
In allen totalitären Systemen, in allen Diktaturen ist der Leser eine große Gefahr, denn er ist nicht regelbar. Die Gedanken, die er aufnimmt, die Sätze, das alles bedeutet für Machthaber eine große Gefahr. Natürlich, in einer Demokratie gibt es das freie Wort und da ist die Gefahr nicht so groß. Auf der anderen Seite sind wir natürlich schon auch in Gefahr, denn es gibt gewisse totalitäre Strukturen über die global handelnden Medien, die ähnlich verfahren, die eine ähnliche Gleichmacherei der Köpfe erzielen wollen, wie sie vielleicht auch unter natürlich anderen machtpolitischen Gesichtspunkten in der Diktatur stattfindet.
Damit bleibt dem Leser, der Leserin gar nichts anderes übrig, als subversiv zu sein, indem sie sich dem von Regierungen geförderten Massenmedienkonsum entziehen und darauf beharren, ihr ganz persönliches Erleben zu inszenieren.
Also was ich unheimlich gerne mag, ich habe neben meinem Bett einen kleinen Schrank stehen, wenn der gefüllt ist bis oben hin und mit der verschiedensten Literatur und ich mir aussuchen kann, genüsslich, was ich lese, ob es dann eher was Klassisches ist oder eher auch mal ein Kriminalroman oder eher irgendwas, eine Biografie, die ich schon immer lesen wollte. Und wenn das gut gefüllt ist, es gibt ja ein Lustgefühl, muss ich sagen, das finde ich toll.
Ari, 52, Sonderschullehrerin, Marie, 17, Schülerin, Uta, 56, Sekretärin und Josef, 52, früher Kunstlehrer und jetzt Fernsehjournalist, sie alle erzählen dieselbe Geschichte nach. Die Glut, den Bestseller des Ungarn Sándor Márai. Bei der Frage nach dem, was jedem von ihnen am wichtigsten war, sie am meisten berührt hat, wird klar, es liest eben doch jeder ein anderes, sein eigenes Buch.
Dieses Buch hat viel Melancholie, finde ich, in der Sprache. Passt gut in diese K&K-Zeit, so um die Jahrhundertwende, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen noch viel Zeit hatte, auch Melancholie zu pflegen. Und ich glaube, diese Melancholie hat mit der Sichtweise der Dinge eher zu tun, wo man nicht eingreift, sondern das an sich vorbeiziehen lässt, viele Geschehnisse im Leben. Man guckt zu, man merkt es, man fühlt es und es gleitet zu Boden und man greift nicht danach. Es ist nicht dieses Lebensbejahende drin. Ich glaube, das hat eher mit dem Davonfließen von Dingen im Leben zu tun, die man auch nicht mehr zurückholen kann. Und davon ist das Buch voll, finde ich.
Ja, es gibt da so einmal diesen Gedanken drin, dass ja eigentlich man seine Freunde nicht wegen ihrer Tugenden liebt,
sondern eben überhaupt liebt und man seinen untreuen Freund genauso lieben muss eigentlich wie seinen treuen Freund. Und das ist, finde ich, ein recht extremer Gedanke, der aber ganz interessant ist.
Es hat mich irgendwie so an vergangene Männer erinnert, die auch immer nur Monologe gehalten haben und sich nicht unterhalten konnten. Aber es hat mich dann irgendwie wieder versöhnt, das Buch, weil es wieder so eine Art Lerneffekt hatte für mich, dass zum Beispiel Hendrik sein ganzes Leben darauf wartet, dass Konrad zurückkommt und damit er endlich erfährt, was er eigentlich schon längst weiß. Der Lerneffekt war, dass vieles im Leben, was er momentan sehr wichtig erscheint, nachher überhaupt nicht mehr wichtig ist.
Also wie er das beschreibt, diesen Menschen beschreibt, ist er so gefangen praktisch in seinen alltäglichen Dingen und mit seiner Kindheit und alles, was er so als Erblast gekriegt hat, dass er es ja gar nicht versucht, da auszubrechen. Das heißt, irgendwo macht er sich auch zum Märtyrer immer wieder. Das heißt, er tut sich künstlich kastein. Und das ist das, was einem psychisch, finde ich, so angreift. Wenn man denkt, der Mann kann das doch. Der müsste nur mal in das Positive gehen. Aber er macht sich selbst gesetzte Schranken und kann darüber nicht raus. Wie wenn er selbst gefangen wäre.
Vier Leser, vier Leben. Aus einem werden vier Bücher. Dietrich Martin nennt das eine Partitur, die je nach der verschieden gearteten Subjektivität des einen oder anderen eine andere Klangfarbe bekommt, andere Dinge zum Sprechen bringt, die ganz persönlichen Erfahrungen jedes Einzelnen zum Klingen bringt. Blieben wir aber stehen auf der Ebene des ersten Eindrucks von einem Text, einem Gedicht, dann entginge uns etwas.
Der Hegel hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, dass das Kunstwerk Argusnatur hat. Sie kennen ja den Mythos vom Argus, dem Hundertäugigen, der nie schläft, weil immer die Hälfte seiner Augen schläft, die anderen sind wach. Das heißt, der ist immer wach. Und Hegel begründet das so und sagt, ja, also das Kunstwerk hat Argusnatur, weil es buchstäblich nichts gibt in dem Werk, das uns nicht immer schon gesehen hat, also angeschaut hat. Wir haben es entdeckt auf unsere Weise, mit Hilfe unserer Fantasie, unserer Erfahrung, mit Hilfe unserer Einbildungskraft und so weiter, unserem sprachlichen Vermögen und unserem Weltverständnis.
Immer wieder war hier von dem Eintauchen in Fremde, in andere Welten die Rede. Das gilt auch für das ganz reale Reisen. Ich lese fremde Städte, Landschaften, Dörfer, Menschen wie Bücher. Ich tauche in sie ein, frage mich, warum ich mich wovon genau beeindruckt, bedrückt, berückt fühle. Halte sie von mir weg, betrachte die Beziehung zwischen uns und lerne etwas über mich. Und im besten Fall auch etwas über das andere. Aber ich lese immer nur als das Ich bin. Ergo, das Land des Lesens hätte man auch auf völlig anderen Routen bereisen können. Andere wären vermutlich auf anderen Wegen gewandert. Oder auch gar nicht. Denn Lesen ist nicht das Einzige, was ein Mensch mit Liebe und Inbrunst tun kann. Es macht vielleicht klüger, aber macht es uns auch besser?
Die Vorstellung, Lesen mache den Menschen menschlicher, ist ganz richtig, auch wenn sie einige deprimierende Ausnahmen zulässt. Aber hüten wir uns, diesen Lehrsatz umzukehren, wonach jedes Individuum, das nicht liest, von vornherein als potenzieller Unmensch oder als unbrauchbarer Kretin gelten müsste. Andernfalls würden wir das Lesen als moralische Verpflichtung hinstellen. Dann wären wir, so viel wir auch lesen, der Unmensch. Und an solchen Unmenschen fehlt es, weiß Gott, nicht auf der Welt. Daniel Pinnack.